Meine Lieben, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Wir tun uns im Leben viel leichter, wenn wir die Mitmenschen uns selber in dieser Wahrheit betrachten. Oft offenbart sich diese grundlegende Wahrheit, wenn wir im Herzen verletzt sind. Da spüren wir nämlich, im Grunde genommen sehnt sich dieses Herz nur nach der Liebe Gottes. Deswegen solche Reaktionen. Deswegen so ein Hilfeschrei. Und ich möchte mit euch jetzt einen solchen wunden Punkt betrachten. Ganz was Einfaches, was uns jeden Tag begegnet. Und wie leicht könnten wir diese Probleme lösen, überhaupt diese Problemfelder auflösen, wenn wir sie in diesem Licht betrachten würden, die Liebe Gottes, nach der sich jeder Mensch sehnt. Worum geht's? Dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen und dadurch unter Druck geraten, Konkurrenzkampf, Spannungen entstehen oder noch diffiziler, wenn wir von anderen Menschen verglichen werden mit jemandem. Ich möchte ein Beispiel erzählen von zwei unserer Männer. Der eine, das ist der Viktor, der andere, der Ruslan. Viktor, den habe ich kennengelernt vor einigen Jahren und ich hätte ja nie gedacht, dass ich mit ihm mal zusammenarbeiten werde auf der Ebene des Glaubens. Selbst als er dann bei uns übernommen hat, die ganze Verantwortung für unseren landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Beresniki, 10 Kilometer entfernt. Alle Gespräche, alle Treffen mit ihm, da ging es ausschließlich um Landwirtschaft. Ich von einem Bauernhof, ich habe von meiner Seite aus zum Ausdruck gebracht, wie ich das sehe und natürlich meine innere Motivation, dass das Ganze was wird, dass wir da was aufbauen, was sich dann trägt und was Früchte bringt. Und er, kein Bauer, hat sich alles so zusammengesucht, immer in Kontakt mit Leuten. Wie muss man das machen, dass bei uns die Kartoffeln wachsen? Wenn da schon Wald gewachsen ist, wie muss man den roden, dass man da Wiese draus machen kann? Welche Saatgut, dass man das ansät? Und natürlich ist er da in einer gewissen Weise ständig unter einem Druck, weil er hat eine Frau, er hat ein Kind, er muss die Familie ernähren. Früher war er selbstständig und da hat er auch gut eigentlich sich über Wasser halten können. Seine Idee war, ich sammle den Müll und dann, so wie man das bei uns ganz selbstverständlich macht, dass man den Müll trennt und dass man dann Wertstoffe daraus nimmt, das hat er wie in so Pionierarbeit gemacht, wo sich niemand drum gekümmert hat. Und dann so Riesenballen Karton nach Moskau geschickt und dort verkauft und Riesenballen Plastik und so. Heute geht das Geschäft nicht mehr. Dann hat er es versucht, hat einen Bagger gekauft und mit dem sein kleines privates Baggerunternehmen gemacht. Und jetzt ist er da zu uns gekommen. Er muss den Bagger noch abbezahlen, hat da noch Kredite und die Familie will auch leben. Und unter dem ständigen Druck hat er jetzt da Arbeiter um sich herum und sieht natürlich genau, wo das klemmt, wo jemand das besser machen könnte, was jetzt dran ist und wie enttäuschend. Er spürt ganz genau die Probleme, aber er möchte, dass die anderen das auch kapieren und dass sie nicht schauen, ah, jetzt ist es Nachmittag, jetzt gehe ich heim und gar nicht begreift, jetzt kommst du auf die 3 Stunden an, dass man die Ernte noch fertig bringt. Und dieser Viktor, der ist ein bisschen klein, noch kleiner wie ich. Und wenn ein Mann kleiner als 1,60 ist, dann hat er schon ein gewisses Problem, so sich zu behaupten in der Gesellschaft. Und jetzt wirft man dem Viktor dauernd vor, du hast den Komplex des Napoleon. Und weil du den Komplex des Napoleon hast, vergleichst du dich selber dauernd mit anderen Leuten, musst dich selber dauernd behaupten und deswegen drangsalierst du uns dauernd mit diesen Vergleichen. Ich als Pfarrer habe natürlich was anderes zu tun, als dauernd darüber nachzudenken, wie hoch müssen die Fenster eingebaut werden in dem Kuhstall und wie machen wir das mit der Jauke und alles, obwohl ich nicht drum herum komme. Aber jetzt habe ich dem Viktor gesagt, die Verantwortung für alle Mitarbeiter, da sind zurzeit über 12 Leute beschäftigt. Das kann doch nicht sein, dass ich mit jedem Einzelnen da in Verbindung bin. Kann doch nicht sein, dass ich mit jedem Einzelnen ausmache, wie viel er da Gehalt bekommt zur Unterstützung für sein Leben. Ich muss alles dir übertragen. Ich spreche mit ihm per Sie. Ich muss alles Ihnen übertragen. Und da machen wir jetzt eine große Versammlung. Und dann erkläre ich, wie wir weitermachen. Und dann haben wir uns da in so einer Hütte, da bei uns draußen, wo die sich immer umziehen, da steht ein Ofen drin und es ist so ganz urig. Alle waren im Kreis versammelt und dann habe ich also mit meiner Rede begonnen, dass ich jetzt dem Viktor die volle Verantwortung übertrage und dass er schauen muss, wie viele Stunden jemand gearbeitet hat, dass er entscheidet, ob sie das richtig machen oder nicht und dass sie mit keinen Fragen solcher Art mehr zu mir kommen brauchen. Also, die Regeln haben wir ausgemacht. Das war 2-3 Stunden lang das Gespräch. Und dann habe ich gefragt, hat jemand denn noch was zu sagen? Was denkt denn ihr jetzt über meine Vorstellungen? Und da ist dieser zweite Ruslan, der ist bei uns Vorarbeiter. Dann fängt er an. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Der Viktor ständig mit seinen Vergleichen. Das ist eine Erniedrigung, da verlieren die mir die Motivation, so können wir nicht arbeiten. Und dann hat sich ein Gespräch entwickelt und die Leute haben zum ersten Mal vor dem Viktor mal das Herz geöffnet, wie es ihnen denn da geht. Und ich habe gleich gefragt, ja, er soll mal ein Beispiel nennen. Und das Beispiel war natürlich schon mehr oder weniger überzeugend. Der Ruslan war erkrankt an Tuberkulose. Man hat ihm überhaupt keine Überlebenschancen eingeräumt und man wusste nicht, wie man das heilen kann. Da hat sich tatsächlich ein Heilungswunder ereignet. Er war da mit so Evangelikalen zusammen, hat mit denen Jesus kennengelernt und hat ganz aufrichtig und ehrlich angefangen zu beten. Und die Ärzte können es bis heute nicht erklären, aber er ist durch diese Krankheit so gezeichnet, total hager. Man hat ganz Angst, wenn man ihn sieht und man spürt, der könnte jeden Moment zusammenklappen. Aber er hat jetzt eine Kraft entwickelt und arbeitet da auf der Baustelle als Vorarbeiter. Und dann ging es halt darum, so einen Sack Zement da zu tragen. Und dann sagt er zum Viktor, das schaffe ich nicht. Und dann sagt der Viktor zu ihm, ja, soll ich Frauen herbeirufen, dass sie dir zeigen, wie man das macht? Das war natürlich eine große, tiefe Erniedrigung, wenn er so den anschreit. Und so haben die anderen auch Beispiele genannt. Wir hatten jetzt ein schönes Erlebnis. Wir haben einen Haufen Kartoffeln gepflanzt. Da hat uns geholfen ein Volontär, sagt man da, aus Deutschland, der Max Peis. Das ist eine interessante Gestalt. Ein junger Mann, der es noch so auf der Suche ist. Dann wusste er nicht, soll er Priester werden, ins Kloster gehen, dann hat er Agrarwissenschaft studiert und bei Fendt gearbeitet und einmal so einen Vortrag gehört und gesagt, ja, er möchte zu uns kommen und sich das mal anschauen. Jetzt hat er 2-3 Jahre lang Sommer immer kostenlos bei uns gearbeitet und das Ganze überhaupt zum Durchbruch gebracht. Wenn wir den nicht gehabt hätten, ich hätte nicht gewusst, was wir da machen. Wisst ihr, wenn die Felder, 40 Hektar, nur noch Wald sind, weil man da nichts gemacht hat, was fängt man da an oder mit den Maschinen, wie das einsetzen? Er hat wunderbar das in den Griff bekommen, auch zusammengearbeitet mit dem Viktor. Aber der Viktor natürlich auch wieder sieht immer den Max mit seinen deutschen Tugenden. Von morgens bis abend hat er geschuftet, also das wurde schon mir ein bisschen schwindlig, wenn ich den gesehen habe, und hat sich kein Mittagessen gegönnt und so, alles kostenlos, gell? Er hat von uns keinen Pfennig Geld gewollt. Und dann natürlich, der Viktor vergleicht seine Arbeiter mit diesem Max, der ist fast 2 Meter groß. Das ist schon ein Unikum. Der kleine Viktor und der große Max stehen vor den Leuten und der Viktor zeigt auf den Max und sagt, schau mal den an, so müsst ihr es machen. Also ihr seid ja gar nichts im Vergleich zu diesem Max. Und der Max mit seiner Kartoffelgeschichte, wenn er nicht so getrieben hätte, hätte man nicht die ganzen Investitionen gemacht. Also, dass wir den Kartoffelernte da gekauft haben. Und die ganzen Maschinen, das sind mindestens 5. Aber es hat alles geklappt. Und jetzt sind die Kartoffeln wunderbar gewachsen, weil es heiß war. Und dann kam der Regen und wir konnten nicht ernten. was wir schon längst tun hätten müssen, weil es zu nass war. Deswegen sind sie nochmal größer geworden. Jetzt lagen da also im Boden über 80 Tonnen oder noch mehr Kartoffeln. Dem kleinen Stück, relativ kleinen Stück da, das der Max angebaut hat mit unseren Leuten. Und das ist auch vom lieben Gott. Jetzt kamen trockene Tage, schon ziemlich kühl und kalt. Der Kartoffelernter, den konnten wir nur zum Teil einsetzen, weil es halt doch noch zu feucht war. Und wir mussten dann von einem anderen Betrieb, 40 Kilometer entfernt, so einen Kartoffelschüttler ausleihen, der das nur rausschüttelt, aber dann liegen die ganzen Kartoffeln auf der Erde rum und dann muss man die Hand einlesen. Ja, und wir wussten nicht, was wir tun sollen. Wir wussten nur eines, das kann schon in 3 Tagen Frost sein und dann war alles umsonst. Dann haben wir alles mobil gemacht. Und das hat zum ersten Mal eigentlich alle unsere Gruppen so und die sozialen Projekte mit der Pfarrei zusammengebracht. Das war ein Schauspiel. Also jeden Morgen um 9 Uhr haben wir einen VW-Bus von unserer Pfarrei dahin gebracht. Dann einen VW-Bus von unserem Sozialzentrum, die dort wohnen, das sind ja ganz andere Leute. Dann kam immer ein Bus von Jaiwa, von der Schule, von der anderen Seite. Und dann kamen unsere Kinder aus unseren Aufnahmefamilien. Alle haben sie da zusammengeholfen. Und Riesenstrecken, ich habe da Fotos gemacht, wie da die weißen Säcke stehen, 100 Säcke und 200 Säcke und so weiter und wie sie dann das alles aufladen. Die Leute kamen zum ersten Mal da zusammen und viele von unserer Pfarrei haben begriffen, dass das unsere Landwirtschaft ist. Wir haben es Bayerischer Hof genannt. Aber dann kam es auch wieder. So schön das Ganze war, sofort fingen die Vergleiche an. Unsere Pfarreileute und natürlich auch wieder der Viktor mit seiner Sorge. Na, die Besten waren einfach die aus Jaiwa. Wie die gearbeitet haben, kann man mit nichts vergleichen. Und die anderen waren auch schon wieder beleidigt. Und den anderen hat es auch schon wieder wehgetan. Ja, dann sollen halt die das machen, wenn die Besten sind. Also, diese Dinge spielen da bei uns eine tatsächlich zentrale Rolle. Und in unserer großen Runde jetzt, da wurde das zum ersten Mal thematisiert. Und er hat es so einfach ausgedrückt, seine ersten Sätze waren, die ständigen Vergleiche, das ist eine Erniedrigung und wir können so nicht arbeiten. Die ständigen Vergleiche, wenn man verglichen wird mit anderen und wenn dann diese Vergleiche irgendwo vielleicht sogar noch hart zum Ausdruck gebracht werden als Vorwurf, eine Erniedrigung. Dieser Ruslan hat dann mit mir drüber im Einzelgespräch das noch weitergeführt und gesagt, ja, das ist genau mein Fehler. Drum erkenne ich den so gut. Er hat 3 Kinder, 3 Mädchen. Die ersten sind Zwillinge und dann kam noch ein Mädchen dazu. Ganz lustig, die heißen, in der Familie gibt es also 4 Frauen, die Mama und 3 Mädchen. Die Mama heißt Luba, Lubov, die Liebe. Und es ist in Russland ganz üblich, dass man die 3 göttlichen Tugenden als Namen verwendet. Die werden verehrt als die Töchter der Sophia, der Weisheit, und alle als Märtyrer seien sie gestorben. Das heißt, Vera, Nadjesta, i Lubov, i Mat, Sophia. Das heißt, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe und die Sophia, die Weisheit. Gut, also, dann haben sie die Mädchen getauft, Glaube und Hoffnung, die Mutter heißt ja Liebe, und dann haben sie das nächste Mädchen, da sind die Tugenden dann ausgegangen, Natascha getauft. Also, und die Zwillinge, die sind total unterschiedlich. Kann man sich nicht vorstellen. Die eine, schon im Gesicht merkt man es, hochintelligent, die Beste in der Schule und natürlich entsprechend dauernd ein bisschen die Herausforderung mit ihren besten Noten. Und die Zwillingsschwester ist in der Sonderschule, ist ein bisschen beschränkt, vom Verhalten her deswegen auch sehr gezeichnet und leidet wahnsinnig drunter. Ständig der Vergleich vor Augen. Ständig herausgefordert, meine Schwester kann es besser. Es hat in der Erziehung zu solchen Schwierigkeiten geführt, Der Vater Ruslan wusste nicht mehr, was er mit dem Kind tun soll. Und dann, wo sie da so spassig war und dann in der Schule davongelaufen ist, dann hat er angefangen, die immer strenger zu behandeln. Und am Ende hat er sie aufs Bett gelegt, seinen Gürtel genommen und die geschlagen. Und in der Schule hat man das gesehen, dass sie da einen blauen Flecken hat im Gesicht. Dann sind die Eltern, die Lehrer sofort stutzig geworden, haben das Jugendamt eingeschaltet und denen das Kind weggenommen. Und es ist wirklich eine vorbildliche Familie von allem anderen, außer diesem Schwachpunkt. Die beten jeden Tag. Die haben alle drei jetzt die Taufe empfangen bei uns. Dort die Freikirchen haben es nicht getauft, bei denen darf man Kinder nicht taufen. Sind sie alle katholisch geworden, haben die Erstkommunion empfangen, auch das Kind mit 6 Jahren schon. Und sind auf so einem Weg. Und solche Störmanöver des Teufels. Alles auf dieser Grundlage, die Verletzung von dieser Vera, die einfach da ein Problem hat in ihrer Entwicklung, weil sie immer verglichen wird und immer irgendwo spürt, ich bin das letzte Rad, das fünfte am Wagen, das man gar nicht bräuchte. Ja, dann hat das Jugendamt bestimmt, sie muss also außerhalb von Beresniki irgendwo sein. Und da hat man sie in Verhältnisse gesteckt, wo es keine Heizung gibt und gar nichts. So Leute, die halt Geld verdienen wollten und da sich angeboten haben als Pflegeeltern. Also damals begannen schon die Gespräche. Der Ruslan kam natürlich total geknickt zu mir und er hat mir zugegeben, ja, es ist ein großer Fehler, den er da macht. In der Erziehung spricht er dauernd von den Geschwistern, wenn er von ihr was will. Vergleicht sie ständig und stellt immer die anderen als gutes Beispiel hin. Und natürlich hat er dann mit tiefer Reue versucht, da seine Emotionen in den Griff zu bekommen. Dann kam es zur Gerichtsverhandlung. Inzwischen ist sie wieder daheim und es hat sich alles irgendwo eingependelt. Aber jetzt, nachdem es in der Landwirtschaft und er als Vorarbeiter, der hat 5 Leute unter sich da bei der Baustelle, nachdem das so zur Sprache kam, der Viktor muss jetzt ihm anschaffen und er muss nur noch Rechenschaft ablegen dem Viktor gegenüber. Und mit dieser Geschichte, dem Vergleichen, da ist ihm eigentlich bewusst geworden, was er selber für Fehler macht in der Familie. Und in unserem Gespräch, da kamen wir schneller als wir dachten, auf den Punkt, ja, wir sind doch ein soziales Projekt und es ist Teil unserer Pfarrei Maria, Königin des Friedens. Und mehr als 50% unseres ganzen Bemühens müssen wir doch dort reinstecken, was die menschlichen Beziehungen untereinander sind. Und gerade wir müssen doch das Zeugnis geben, dass jeder bei uns seine eigene Würde wahrnehmen darf, erkennt, dass man ihn achtet. Und wenn das uns nicht gelingt, dann wird der liebe Gott den Hahn zudrehen und sagen, hört's endlich auf mit dem Projekt. Das ist doch mir eine Schande, gereicht mir nicht zur Ehre, möchte ich nicht haben. Also das haben alle verstanden. Und dann haben wir eine große Betrachtung gehalten darüber. Also ich übertreibe jetzt nicht. Das war wirklich ein geistliches Gespräch darüber, wie kann man eigentlich diese Versuchungen, selbst wenn es da irgendwo der Arbeitsdruck da ist, der Erfolgsdruck und man muss das jetzt noch schaffen, dass man darauf verzichtet, einander zu erniedrigen durch Vergleiche oder dass man jemanden allein aus pädagogischer Sicht irgendwo jemand anderen vor Augen stellt, dass er endlich kapiert, was er zu tun hat. Ich möchte jetzt mit meinen Worten ein bisschen euch sagen, worauf wir uns da geeinigt haben. Nämlich von dem Grundgedanken her, dass jeder Mensch von Gott einzigartig geschaffen ist. Und dass jeder Mensch etwas hat, was alle anderen nicht haben. Aber dass niemand alles hat und dass niemand vollkommen ist. Und dass Gott von uns verlangt, dass wir jeden in dieser Einzigartigkeit annehmen. Und zunächst einmal ohne Bedingungen annehmen und achten und schätzen und auch immer hinhören und hinschauen, was ist eigentlich sein Weg? Was möchte Gott eigentlich von ihm und nicht, was hilft jetzt meiner Landwirtschaft? Was ist denn seine Berufung? Was ist denn der Plan Gottes für ihn? Sein Geheimnis? Und dann kann man erst entdecken, was hat er für Schätze? Und dann kann man erst draufkommen, wie könnte man denn die Schätze für alle fruchtbar machen und jemand einsetzen und dass er plötzlich erlebt seinen eigenen Wert. Und was ist das für ein wunderbarer Dienst aneinander, wenn man hilft, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Ich kann mich erinnern, in unserer Erziehung, wo wir in dem Studienseminar St. Magnus in Kempten waren, haben wir dauernd von diesem Selbstwertgefühl und der Selbstentfaltung und du musst es selber entdecken und so weiter. Und irgendwo war das für uns ein bisschen unverständlich. Und dann kam noch dazu, ja, man ist konservativ eingestellt, das ist doch alles ein modernes Gerede. Heute merke ich, das ist nicht nur ein modernes Gerede, das ist der tiefste Inhalt christlicher Erziehung und eigentlich auch Zentrum, Aufgabe eines jeden Christen. Wie kann er dem anderen, seinen Mitmenschen, Achtung schenken? Das ist ein langer Weg, den man da oft gehen muss. Dass man wirklich dem anderen solche Aufmerksamkeit schenkt, dass man rausfindet, was ist denn an ihm wertvoll? Was ist denn positiv? Ja, was ist denn seine Geschichte? Warum ist denn das verschüttet? Warum verhält er sich so? Ist da wirklich persönliche Schuld dahinter? Ist er wirklich so ein Flegel oder Bosheit? Oder ist er vielleicht nur ein Opfer von allem, was mit ihm geschehen ist? Und dass man dann auch diesen Dienst leistet und jemandem hilft, indem er ihn einfach einmal lobt und aufmerksam macht darauf, was er für Stärken hat, dass jemand ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelt. Und es hängt ja von der Gemeinschaft ab, ob in der Familie, beim Arbeitsplatz, in der Pfarrei, überall, wie man dann die Weichen stellt, dass jemand das, was er hat, wirklich auch einbringen kann. Und erst in dem Maß, als ich erlebe, ich kann mich einbringen, erlebt der Einzelne seinen Wert und wird darin gestärkt und wächst und fängt an, sich zu entfalten und zu entwickeln. Also, in einer kurzen Form haben wir darüber gesprochen und alle der Reihe nach haben dann zugegeben, wie wenig sie eigentlich darauf achten. Und wir haben gespürt, letztlich gelingt es uns nur, wenn wir Gott höher stellen als den Gewinn, die Ernte, das, was rauskommt. Wenn wir Gott höher stellen als die Arbeit und wenn wir deswegen auch den Menschen höher stellen als den ganzen Arbeitsprozess. Nur dann kann uns das gelingen. Und letztlich kann es uns nur gelingen, wenn wir mit uns selber klarkommen und deswegen auch diesen Frieden, den wir im Herzen haben, verbreiten können. Und wir haben einen Beschluss gefasst. Ich habe dann diesen Viktor erklärt zum Priester von Kakscherova. Also Priester, das Wort heißt bei uns einfach der Diener für das Heilige. Also zum Priester von Kakscherova. Und wir haben beschlossen, dass auch wenn die Gruppen unterschiedlich kommen, aber jede Gruppe, und vor allem wenn alle anfangen gemeinsam, müssen sie zuerst zusammenkommen zu einem gemeinsamen Gebet. Und zuerst mal sich bewusst machen, dass wir alle Kinder Gottes sind und ein Vater unser beten und dann gegrüßet seist du Maria. Und dann soll der Viktor einfach das Kreuzzeichen machen und ein Segensgebet sprechen über den Tag und über die Arbeit. Und ich muss sagen, jetzt haben sie damit angefangen und schon am ersten Tag kamen die Leute zu mir und sagen, das wirkt, es ist alles anders nach unserem Treffen. Und jetzt, wie wir da beten und wie wir uns durch das Gespräch zum ersten Mal bewusst gemacht haben, dass die allererste Aufgabe auf der Baustelle oder im Kuhstall oder auf dem Feld oder wo auch immer die persönliche Beziehung untereinander ist, dass wir versuchen, einander Hochschätzung zu schenken und darauf verzichten, diese Erniedrigungen, das Beleidigen. Alles hat sich geändert und ich merke, der liebe Gott zeigt es sofort mit seinem Segen. Erstens mal, das war jetzt vor dieser Kartoffelernte oder gerade so mittendrin, alle Wetterprognosen haben nicht gestimmt. Wir konnten bis zur letzten Kartoffel jetzt alles ernten, in aller Ruhe, ohne den Druck. Und am letzten Tag jetzt meldet sich eine Frau bei mir in der Kirche. Das ist für mich alles eine Frucht von diesem ehrlichen Bemühen, Gott zu dienen und nicht dem Mammon. Und wenn ich sage, ich habe doch als Priester was anderes zu tun, die Sakramente, die Seelsorge ist doch höher als wie jetzt mich um wirtschaftliche Dinge zu kümmern, dem lieben Gott gefällt es. Und da kam diese Frau zu mir und sagt, Sie kennen doch meinen Mann, dem haben wir mal geholfen, einen Kredit gegeben für Fischzucht. Also das ist eine ganz andere Geschichte, der wohnt in Jaiwa. Und sie hat sich jetzt als die Frau vorgestellt und sagt, also sie ist eine gelernte, auch Agrarökonomin, aber für die Verarbeitung von Fleisch und Milch. Sie hat jetzt als letztes in einem Werk gearbeitet, wo es um Fische geht, aber die müssen zumachen. Sie hat jetzt keine Arbeit mehr oder kann dort unter diesen Verhältnissen nicht weitermachen. Sie weiß, dass wir Landwirtschaft machen und wenn wir möchten, kann sie all ihr Wissen für uns einsetzen. Viel Geld braucht sie nicht. Und dann haben wir gesagt, sage ich, ja, also das ist jetzt wie vom Himmel gefallen. Seit einem halben Jahr machen wir mit unserer Metzgerei nichts mehr. Der Aljek, der sich da eingelernt hat, die erwarten das dritte Kind mit der Nadja. Er braucht Geld und hat jetzt einfach angefangen, wieder als Fernfahrer zu arbeiten. Das kann er nicht mehr verbinden. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe mir schon gesagt, also wenn ich wieder mal einen Dankbrief schreiben kann für unsere Wohltäter in Deutschland, dann schreibe ich da rein, wir brauchen einen Metzger, der kommen muss, um uns das jetzt zu zeigen und dass wir da einen neuen Anfang starten. Das hatte ich schon geplant. Jetzt kommt diese Frau. Und im Gespräch habe ich sofort gemerkt, die hat eine Ahnung von Anfang bis zum Ende. Und wir haben über den Räucherkasten gesprochen. Sie wusste sofort, wo man so einen bekommen kann, dass das was wird und das ist. Das sind lauter so Dinge, Schlüssel. Wenn es dann passt am Ende, dann kann man das Produkt auch verkaufen und dann ist es auch irgendwo gewinnbringend und trägt sich. Also diese Frau, in einer Woche möchten wir jetzt ein Konzeptionsgespräch führen. Das ist schon eine Frucht von diesem ganzen Bemühen. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen auch auf den Viktor. Der Viktor hat meine Beauftragung, Priester von Kakchirowa zu werden, also versteht's nicht falsch, dieses Wort Priester, hat er angenommen. Und er hat dann vor allem ein Zeugnis abgelegt über seinen Glaubensweg. Und er hat auch ganz demütig um Verzeihung gebeten für alles, was war, hat zugegeben, er kann das alles nachvollziehen. Ihm war vieles so nicht bewusst. Wirklich, das war eine richtige Sternstunde, wie da zum Ausdruck gebracht wurde, die Bitte um Verzeihung. Und ich tue das Ganze jetzt nicht irgendwie hochspielen. Das war wirklich ein Thema, das in allen irgendwo als Belastung präsent war. Und es war einfach notwendig, dass jetzt einmal der Knoten geplatzt ist. Und dann hat er gesagt, ja, warum er auch jetzt bereit ist, das anzupacken, sein Vertrauen auf Gott, hat aber alle gebeten, dass sie ihm helfen sollen. Und sobald er irgendwas falsch macht, dass sie ihn darauf hinweisen sollen. Und dass er versucht, mit Gott die Demut aufzubringen, dann das auch wirklich annehmen zu können. Also dieser Viktor, vor einem Jahr ungefähr, da hat er mich zum ersten Mal gefragt, ob er denn auch in die Kirche mal kommen darf. Und da war ich überrascht. Und da sage ich, natürlich kann er kommen. Ich wusste nicht mal, ob der getauft ist und gar nichts. Wir hatten nie über Gott gesprochen, weil ich von mir aus nie anfange, das Gespräch über den Glauben oder über Gott. Ich fange nie an und lade jemanden zum Gottesdienst ein. Und dann kommt er und fragt, ob er kommen darf. Na, war er im Gottesdienst? Dann kam der erste Advent. Und da habe ich gesagt, also allgemeiner Vorsatz, den wir uns heute fassen, dass wir jeden Tag einen Kapitel aus der Bibel lesen. Und dieser Viktor, der wusste wahrscheinlich nicht, dass unsere Gläubigen gar nicht so gehorsam sind und dass da nicht jeder jetzt dann daheim anfängt und den Adventsvorsatz hält. Aber er in kindlichem Gehorsam hat angefangen, die Bibel zu lesen. Es war für ihn so spannend. Seine Frau hat mir dann erzählt, sie wusste gar nicht mehr, was los ist. Der saß nur noch da und hat Bibel gelesen. Und sogar zur Arbeit musste er die Bibel mitnehmen und hat dort weitergelesen. Und dann kam er zu mir und sagte, er hat Fragen. Und dann habe ich gemerkt, also der setzt sich mit der Sache schon sehr auseinander. Lauter so ganz normale Fragen, wo es um die Sachen geht, ja, ist denn das gerecht, wenn Gott so handelt? Ja, und warum ist denn das? Das ganze Alte Testament hat er schon angefangen zu lesen. Und im Neuen Testament und Jesus und die Gleichnisse, vielleicht hat er die Bibel noch schon besser gelesen als ich überhaupt. Also zumindest an einem Stück so durch. Also und dann sagt er, also er beginnt jetzt nach und nach das zu verstehen, hat seine Frau mitgebracht, seine Frau auch da eingeführt. Jetzt haben dann beide den Schritt getan, dass sie gesagt haben, ja, dann wollen wir beichten. Und dann haben wir uns darauf vorbereitet. Dann haben wir uns vorbereitet auf die Kommunion. Dann haben sie ihre Tochter mitgebracht, 16, 17 Jahre. Dann hat die Tochter den gleichen Weg begonnen. Und die hat dann auch die Sakramente empfangen, kommt auch jetzt am Sonntag zur Kirche, war auch in Krakau mit dabei bei dem Weltjugendtag. Dieser Viktor, es ist ein Geschenk vom Himmel, dass er gerade in diesen Augenblicken zu uns gestoßen ist, wo ich die Anregung gegeben habe, im Advent, in dieser Zeit, als Ausdruck des Hörens, der Wachsamkeit, einfach jeden Tag ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Also dieser Viktor, er hat nicht nur jetzt die Sakramente empfangen und kommt regelmäßig in die Heilige Messe, sondern er hat auch gespürt in seiner Ehe, da ist so ein Wurm drin, er weiß nicht, was das für eine Zukunft haben wird. Und zwar ist halt so, dass er als Selbstständiger immer bis in die Nacht bis um 12 gearbeitet hat und seine Frau sagte zu mir, ja, es ist ein guter Arbeiter, aber er ist nicht gut für die Familie. Und ich habe gesagt, ja, wir müssen, wenn ihr die Sakramente empfangen wollt, den Vorsatz haben, dass sie sich trauen lassen. Die sind schon getauft gewesen in der orthodoxen Kirche, aber waren nicht getraut. Und bis zum heutigen Tag haben sie den Schritt noch nicht getan. Und ich muss sagen, ich würde einen Fehler machen, wenn ich jetzt die gezwungen hätte, sich trauen zu lassen, um beichten zu können. Ich musste einfach eines sagen, ich muss mich damit begnügen, dass sie das einsehen, dass erst mit der Trauung ihr Verhältnis vor Gott in Ordnung ist, aber sie haben sich im Leben mit dieser Frage noch nie auseinandergesetzt gehabt. Und ich muss sagen, es reicht aus, wenn sie den Vorsatz haben, dieses Ziel ganz ehrlich im Auge zu behalten. Aber er würde das sofort machen, aber sie sagt, ich kann es nicht machen jetzt im Augenblick, ich muss zuerst klarkommen in diesem Verhältnis zum Mann. Natürlich kommen dann die Fragen, ob sie enthaltsam leben können, das wäre für die überhaupt kein Problem. Nur sehe ich dann die Gefahr, dass sie sich vielleicht noch mehr entfremden, dass dann diese Beziehung vielleicht aufs Spiel gesetzt wird. Also wenn dann der Papst, unser guter Franziskus, ein Dokument herausgibt, wie man mit Leuten umzugehen hat, die auf dem Weg sind, wie gut kann ich ihn verstehen, dass er sagt, wir müssen den Menschen die Gnaden, die Hilfen anbieten, wo sie diese brauchen, um auf dem Weg voranzukommen, selbst wenn noch nicht alles ganz geordnet ist. Weil wir sind in einer Missionssituation, ein typischer Fall. Wenn ich da rein formal vorginge, hätten die bisher nicht gebeichten können und auch nicht die Kommunion empfangen können. Was ist bei ihr, bei dieser Frau, aufgebrochen? Dadurch, dass sie Jesus kennengelernt hat. Sie lebt mit Jesus, hat jetzt angefangen den Kurs für Katechese, ist nach Moskau gefahren, um Katechetin zu werden. Jetzt macht man das über Internet, braucht man nicht mehr nach Moskau fahren und bereitet sich darauf vor, die Mission zu bekommen. Und jetzt ist unsere Nadja, ich habe gesagt, sie erwarten das dritte Kind, wieder im Mutterschutz als Sekretärin der Pfarrei. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, weil wir dann immer diese Familien unterstützen. Unsere Wirtschaft würde sagen, so jemand kann man nicht mehr brauchen, wir brauchen jetzt eine andere Sekretärin. Aber sie hat mich schon gefragt, ja, wie wird es mit uns weitergehen? Kann sie dann weiter arbeiten? Jetzt war ich auf der Suche, wen könnten wir finden, der in der Pfarrei als Sekretärin arbeitet, aber diese Arbeit jetzt nicht annimmt, weil er darin eine Zukunftsperspektive sieht, nicht darauf angewiesen ist, wie viel er verdient und auch nicht darauf angewiesen ist, ob das jetzt ein Jahr geht oder ein halbes Jahr und wer ein bisschen einfach in dem ganzen Metier drin ist, in unserer Pfarrei. Und ich habe mir dann gedacht, so für mich, Mensch, diese Lena, die könnte doch das machen. Die arbeitet nicht und ist jetzt mit unserer Pfarrei so vertraut. Dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich doch mit unserer Nadja ein Gespräch führen. Haben wir uns zusammengesetzt, kam ich zu ihr und sage, du, ich kann jetzt so einfach nicht weiterarbeiten. Jetzt bist du schon die zweite Woche nicht da, weil die anderen Kinder krank sind. Du in der Schwangerschaft, wie geht denn das weiter? Und sie sagte, ja, sie kann maximal noch so lange bleiben, bis er die ganzen Stanzinger-Gruppen eingeteilt hat und das vorbei ist. Das wickelt sie noch ab, aber dann geht es ja endgültig in Mutterschutz. Da sage ich, und hast du dir schon Gedanken gemacht, wie das dann gehen soll? Wen könnten wir denn da fragen oder gibt es da jemanden? Und wie ist es? Sie sagt dann, ja, sie hat sich viel Gedanken gemacht, aber der Einzige, der nach ihrer Auffassung in Frage kommt, ist diese Lena Prilepa. Ich bin fast umgefallen. Vollkommen unabhängig. Und diese Frau ist so fern von einem Gedanken, Sekretärin in der Pfarrei zu werden. Aber wir hatten den gleichen Gedanken. Und es ist tatsächlich eine Frucht von diesem einen Schritt, wie der Viktor in der Bibel angefangen hat zu lesen. Jetzt war sie zum ersten Mal da, sich das alles zeigen zu lassen. Ab Montag sagte sie, wird sie sich einarbeiten lassen, jetzt diese Woche, eine neue Perspektive. Die andere Geschichte ist, dass dieser Viktor gesagt hat, ja, für unsere Ehe, weil ich spüre, wir müssen da jetzt vorankommen, hat er eigentlich mit den Impuls gegeben, dass wir in der Pfarrei gegründet haben, eine Gruppe, das nennt man so Ehepaare, da geht es um Ehe und Familie. Und zwar nach dem Prinzip von Schönstatt. Wir nennen diese Gruppe das Liebesbündnis. Wir sagen, wir sind untereinander ein Bündnis und treffen uns zweimal im Monat nach dem Sonntagsgottesdienst. Das sind tolle Gespräche, wunderbare. Da sind auch diese beiden so dabei. Also allein schon, wie der Viktor da mitmacht und was er für Zeugnisse gibt, wie er das alles so erklärt. Jedes Mal haben wir ganz konkrete Beispiele, wie das Leben einfach in der Familie geht und auf was man zu achten hat. Das ist wirklich eine reine Freude. Jetzt hatten wir einmal den Abend so, da war die Tochter halt auch mit in der Heiligen Messe und dann sagten sie, ja, was machen wir, soll die Tochter allein heimgehen oder darf sie mit dabei sein, weil das sind normalerweise nur die Ehepaare. Also, dann haben wir hier diese Runde gemacht mit dieser Tochter und es war ein sehr diffiziles Thema. Und dann haben wir halt auch wieder aufgefordert, dass jeder so ein Zeugnis geben soll, wie das bei ihm in der Familie, in der Ehe so aussieht. Dann hat der Viktor sein Zeugnis gegeben und dann fängt die Lena an, ihr Zeugnis zu geben, wie das aus ihrer Sicht aussieht. Dann war das Ganze ein Drama. Die Tochter hat es nicht mehr ausgehalten. Dann habe ich die Tochter noch gefragt, ja, ob sie denn da bleiben könnte oder ob sie vielleicht selber das beschreiben könnte, wie sie damit zurechtkommt. Sie ist in einen Heulkrampf verfallen, hat sich nicht mehr gefangen bis zum Ende unseres Treffens. Und dann haben wir lieber angefangen zu beten für diese Familie, für diese Ehe. Alle haben natürlich gespürt, was da für tiefe Probleme da sind. Und die Tochter, dieses Opfer, auf beiden Seiten, sie liebt ihren Vater unglaublich, unterstützt ihre Mutter, ganz schwaches Geschöpf, so wie sie kann. Was das bedeutet für so Kinder, die da dazwischen drin stehen. Diese Viktor-Geschichte, Aber die kommen weiterhin. Die gute Tochter hat sich beruhigt, entwickelt sich gar nicht schlecht. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen den Schritt weitergehen, dass wir nämlich über uns auch selber nachdenken. Wie sieht denn das in unserem Leben so aus? Mit dem sich selber mit anderen vergleichen? Oder wie sieht es aus in unserem Leben, dass wir verglichen werden oder dass wir andere vergleichen, unsere Kinder? Ich persönlich kann sagen, ich hatte den Zwillingsbruder Ulrich und ich kann mich so gut erinnern, wir haben miteinander angefangen, Klavier zu spielen. Und dann waren da immer diese Stunden in Kempten im Studienseminar, sind wir da hingegangen. Wir waren also wirklich noch sehr junge Kinder da. Und dann sagt die Lehrerin, dass mein Bruder das besser macht. Hat sich da in mir was aufgebäumt. Und da wollte ich doch zeigen, dass ich das auch kann. Und habe geübt und geübt und geübt. Am Ende ging das so raus, dass mein Bruder das Handtuch geschmissen hat, weil er das nicht ausgehalten hat, wie ich das nicht zulassen kann, dass er der Bessere ist. Und hat dann angefangen, seine Sphäre zu suchen und Klarinette gespielt und hat dann Saxophon gespielt und ist da aufgegangen. Es war einfach woanders, nicht mit mir, ohne Konkurrenzkampf. Und so war die Sache ein bisschen gelöst. Aber ich habe schon gemerkt, auch in unserer Familie war das gar nicht so leicht. Da war unsere Schwester hochbegabt. Wenn unsere Eltern dann angefangen haben, schau, die hat nur Einser und Zweier, also das erwartet man natürlich auch von den anderen Kindern und so weiter. Oder bei uns, wir haben eigentlich erst mit meinem Zwillingsbruder so wieder zusammengefunden. Er hat es richtig gemacht. Er hat sich einfach auf was anderes konzentriert. Er war auf der Zugmaschine und ich war dann am Klavier gesessen. Und er hatte mit seinem jüngeren Bruder, dem Robert, die Freizeit verbracht und ich mit der Schwester. Dann war das Konkurrenzgeschichte ein bisschen überwunden oder wenigstens haben wir das umgangen. Aber wenn ich mir nochmal überlege, erst als wir dann im Priesterseminar waren und klar gesehen haben, wir haben ja diese gemeinsame Aufgabe, wie können wir in einer solchen Umwelt, in einem solchen Umfeld, ich spreche nicht vom Priesterseminar, da waren wir eigentlich schon gut aufgehoben, aber an der Universität, was es da für Professoren gab, wie können wir denn da im Glauben bleiben? Wie müssen wir jetzt uns gegenseitig da durchkämpfen, dass wir das, was uns bisher wertvoll ist, nicht verlieren? Das hat uns zusammengebracht. Da spielte plötzlich diese ganze Konkurrenz keine Rolle mehr, die so im Unterbewusstsein oder auch ganz offenkundig da war. Und das ist auch etwas, was wir begreifen müssen in unserem Leben. Zuerst mal, wenn man die Kinder anschaut, wenn wir selber Kinder aufziehen, dass wir nicht den Fehler machen, die Kinder untereinander zu vergleichen. Wie sehr kann das zu Erniedrigung führen, dazu führen, dass jemand überfordert wird und überhaupt in seinem Leben so blockiert wird, dass er sich nicht mehr richtig entfalten und entwickeln kann. Das ist sehr oft der Fall. Natürlich, Jesus verwendet manchmal Vergleiche, wenn er sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die Gerechtigkeit der Pharisäer, könnt ihr nicht in das Reich Gottes eingehen, die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Oder manchmal, Jesus, er vergleicht einfach, hier der Samariter, hier der Priester, hier der Levit. Jetzt schau mal an, wer hat es richtig gemacht. Pädagogisch kann es manchmal schon Berechtigung haben, einen Vergleich anzustellen. Aber eigentlich entspricht es immer mehr der Ordnung Gottes. Und so wie Gott uns Menschen sieht, wenn wir auf den Menschen schauen und einfach aus seiner Situation heraus erklären, wie er es machen soll, was richtig ist, was er kann, ohne dass wir ihn mit anderen Menschen vergleichen. Das ist wirklich eine ganz zentrale Geschichte. Gott schaut jeden Menschen an und liebt diesen Menschen ohne Bedingungen. Und wir müssen ja wirklich sehen, dass Gott jeden Menschen geschaffen hat, und zwar so, wie er es will. Und wir müssen uns selber dazu bringen, dass wir sagen, ich brauche mich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Der Schlüssel zum Frieden im Herzen besteht doch darin, dass ich persönlich weiß, Gott liebt mich so, wie ich bin. Er hat mich so gewollt, nimmt mich so an. Dann ist es ja eine Pflicht der Liebe Gottes gegenüber, dass ich dann auch Ja sage und sage, du hast mich gut geschaffen. Gibt dieses schöne Lied da, eine tolle Idee vom Himmel, von Gott, dass er mich so geschaffen hat. Eine tolle Idee noch dazu, so ähnlich lautet der Text. Ja, in diesem Geist jeder sich persönlich vor Gott sehen und annehmen können. Das ist auch der Weg dazu, dass wir andere Menschen nicht vergleichen, sondern dass wir sehen, jeder Mensch ist doch von Gott angenommen, so gewollt. Wenn Gott ihm diese Talente gegeben hat, dann akzeptiere ich diesen Menschen genauso mit diesen Talenten. Das heißt nicht, dass ich am Sünder nichts sagen darf oder jemand, der sich verirrt hat, wo er auf dem falschen Weg ist oder nicht helfen kann. Aber zuerst mal, und nur dann finde ich die richtigen Worte und nur dann kann ich wirklich jemanden zeigen, schau, so muss es machen. Und dann spürt er, es ist nur die Absicht dahinter, was Gutes zu tun, ihm zu helfen, dass es ihm besser geht und nicht irgendwo von oben herab jemanden zu urteilen, verurteilen und zu belehren. Es gibt in der Bibel eine ganz interessante Stelle beim Propheten. Und da wird angekündigt das Reich des Messias, der neue Bund. Ganz feierlich wird plötzlich davon gesprochen, dass Gott einen neuen Bund schließen wird. Eine messianische Zeit wird anbrechen. Und dann wird beschrieben, woran man erkennt, dass diese neue Zeit begonnen hat. Die Zeit des Erlösers, der neue Bund. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, der Prophet Ezechiel und Jeremia 31, glaube ich. Gut, und was steht jetzt da drinnen? Woran wird man erkennen, dass die neue Zeit, die Zeit des Erlösers, der neue Bund angebrochen ist? Gott schenkt seinen Geist jedem, ob klein oder groß, und die Menschen werden nicht mehr einander belehren. Gott ist es, der den Menschen führt. Gott ist es, der den Menschen belehrt. Sehr interessant. Wir werden einander nicht mehr belehren. Auch das ist so ein Weg, ein bisschen ein anderes Thema schon, aber dass wir spüren, nur wenn wir sehen, ja, das ist ein Mensch, von Gott geliebt, in der Hand Gottes, dass ich ein bisschen eine Ehrfurcht bekomme vor diesem einzigartigen Menschen und ihn auch nicht mit anderen vergleiche und immer was fordere, weil der macht es doch auch so und der auch, dass ich ihn so akzeptieren und stehen lassen kann. Diese Überzeugung, Gott wird ihm den Weg zeigen. Als ich mich verabschiedet habe von meiner Pfarrei da in Reichling-Ludenhausen, da habe ich erklärt und nochmal gesagt, oft habe ich mich nicht eingemischt in euer Leben. Warum? Ich bin überzeugt, ich muss euch helfen, dass ihr zu beten anfangt, dass ihr selber euren Weg erkennt und dadurch die Entscheidungen würdig und wirklich in Selbstbestimmung treffen könnt. Wenn ich nochmal zurückkomme auf das Vergleichen. Manchmal sieht man Heilige und hört von heiligen Geschichten. Und natürlich sollte es uns anspornen, aneifern, dass man auch so sein möchte wie die Mutter Teresa, jetzt heilig gesprochen, Don Bosco oder die ganzen Heiligen, diese ganze Schar. Ich habe damals das Buch gelesen, Domenico Savio. Was hat mich das angeregt zum persönlichen Gebet? Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, zu glauben, ich könnte einen Heiligen vollkommen nachahmen. Er ist was Einzigartiges und ich bin was Einzigartiges. Ich darf mich nicht vergleichen mit den Heiligen so, dass ich bis zum Letzten genauso werden möchte. Dann versündige ich mich gegenüber Gott, gegenüber seinem Plan, gegenüber seinem Ratschluss, dass jeder Mensch einzigartig geschaffen ist. Von jedem Menschen kann ich etwas lernen. Selbst von dem, der gescheitert ist. Von jedem Menschen kann man irgendetwas bekommen, entdecken, was das Geheimnis Gottes offenbart. Von jedem Heiligen kann man was lernen, aber kein einziger Heiliger passt hundertprozentig zu mir. Ich muss überall etwas herausnehmen, auch in der Hinsicht, dieses sich vergleichen. Und ich möchte am Ende sagen, wie schön, dass es bei vielen Menschen einen Glaubenseifer gibt. Da waren sie irgendwo auf dem Weltjugendtag, haben sich bekehrt, beginnen ihr Leben. Aber dann beginnt so etwas wie eine, das sagt man auf Russisch, Wettbewerb, Kampf. Und da wird das Wort genommen, Vergleich. Sravniva, das heißt sich vergleichen. Das Wort für Wettkampf heißt sich vergleichen. Und genau so geschieht es dann. Und da beginnt dann so ein Wettkampf. Der macht so viel Rosenkränze, ich muss so viel. Ich muss noch ein Zeugnis geben und da muss ich noch besser dastehen und hier muss ich noch besser dastehen. Damit kann man das religiöse Leben ad absurdum führen und hat überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Gott ist der, der alles macht. Wir dürfen demütig Zeugnis ablegen dafür. Aber sobald ich anfange, in den Konkurrenzkampf zu kommen, wie das in der Ehe oft geschieht zwischen Mann und Frau und mit den Kindern, und die ganze Gesellschaft heute krankt ja nur unter diesem Konkurrenzdenken und nur das gilt, wer in diesem sozialen Forum die schönen Fotos gezeigt hat. Und es ist ja ein Wahnsinn, unter welchen Druck wir uns heute begeben, und immer äußerlicher wird es, immer äußerlicher das, was man dann vergleichen kann, und verliert vollkommen untereinander die Beziehungen. Wenn man mich fragt, was ist denn heute so das Wichtigste, was wir den Menschen jetzt auf den Weg geben können? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Aufgabe. Wenn man so sieht, mit diesen Terrorgeschichten, Islam und Flüchtlinge und dann die verschiedenen Parteien, wo geht's denn lang und AfD hin oder her? Wir dürfen keine Unheilspropheten sein, sondern wir müssen spüren, wie das dem Teufel gelingt, alles auseinander zu dividieren. Überall verliert man Solidarität, wo man früher noch sich verstanden hat, beieinander war. Überall bricht alles auseinander. Und es geschieht, wie wenn eine Sündflut Einheit und Frieden da hinweg spült. Hören wir doch auf mit dem Konkurrenzdenken und dem sich vergleichen. Auch wir Priester, diese Invidia Clericalis. Und der Teufel hat ja genau dieses Instrument des Neides entsprungen aus dem sich vergleichen. Das müssen wir überwinden. Und jeder Mensch sehnt sich doch im Letzten danach, dass er nicht verglichen wird, sondern einfach nur so angenommen wird, wie er ist. Und wenn wir diese, unsere christliche zentrale Aufgabe sehen, dann wissen wir, jedes Herz sehnt sich nach der Liebe Gottes. Und wie können wir dem dienen, dass wir uns selber nicht mit anderen vergleichen und nicht mit diesem Konkurrenzdenken, mit diesem Vergleichen und dem Erniedrigung andere belasten, sondern ihnen diese Last im Gegenteil abnehmen und erkennen lassen. Ohne Vergleich, ohne Leistung, ohne dass ich so sein muss wie jemand anderer, nimmt mich Gott in meiner Liebe vollkommen an.